Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der Schleier lüftet sich. Ich kannte das belastende E-Mail, sagt die Bundespräsidentin. Jetzt erklärt sie, weshalb sie Philipp Hildebrand trotzdem lange verteidigte. Dann Berufsverbot und Zwangsverwaltung. Die gescheiterte Fusion der Krankenkassen KPT und Sanitas hat ein böses Nachspiel. Anschlag in Teheran. Erneut wird ein Atomphysiker ermordet. Und schließlich das abenteuerliche Leben des Augusto Ganser.
Wir haben die Grönland-Pullover gehabt. Und die Pullover haben wahnsinnig gekratzt. Und dann hat man einfach müssen warten, bis man so dreckig war, dann hat die Pullover nicht mehr gekratzt.
Der Vater des Himalaya ist tot. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die Affäre Hildebrand belastet viele, auch Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie soll, so der Vorwurf, dem Nationalbankpräsidenten zu lange den Rücken gestärkt haben. Heute stand sie Rede und Antwort und rechtfertigte frühere Aussagen. Pascal Krauthammer.
Kein Missbrauch von Insiderinformationen, kein Verstoß gegen das Reglement des Bankrates. Diese Schlussfolgerungen der beiden Prüfungsberichte zum Dollarkauf der Familie Hildebrand reichten dem Bundesrat. Evelyn Wittmer-Schlumpf noch letzten Freitag in der Fernsehsendung Arena.
Damit haben wir überhaupt keinen Grund zum Nichtvertrauen haben weiterhin in den Herrn Hildebrand.
Diese Vertrauensbekundung der Bundespräsidentin erstaunt im Nachhinein, denn wie Evelyn Wittmer-Schlumpf heute erklärte, wurde sie kurz vor dieser Fernsehsendung am letzten Freitag von Bankpräsident Hans-Ueli Brackenbass informiert. Die belastende E-Mail des Bankberaters von Philipp Hildebrand kam erstmals zur Sprache. Dazu Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Ich habe das E-Mail kurz gesehen, aber ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, ich hatte eine Viertelstunde Zeit, gerade abschließend sagen, in welchem Kontext und ändert das irgendetwas. Und vor allem hatte ich nicht die Möglichkeit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber zu diskutieren.
Darum habe sie noch in der Sendung Hildebrand im Namen des Bundesrates das Vertrauen ausgesprochen. Am Sonntag habe sie dann aber eine Telefonkonferenz anberaumt. Über die belastende E-Mail und die Notizen des Kundenberaters sprach der Bundesrat. Eine vertiefte Prüfung der brisanten Dokumente wurde in Auftrag gegeben. Den Stab über den zurückgetretenen Nationalbankpräsidenten, den sie seit Jahren kennt, mit dem sie während der UBS-Krise in der Too-Big-to-Fail-Frage und in der schwelenden Frankenkrise bestens zusammengearbeitet hat, den Stab über Philipp Hildebrand will Evelyn Wittmer-Schlumpf heute nicht brechen. Und doch gibt es Zeichen der Distanzierung. Heute relativiert Wittmer-Schlumpf ihr Verhältnis zu Philipp Hildebrand.
Wir sind keine Dutzfreunde, also wir sind per se seit wir uns kennen.
Man habe nur auf sachlicher Ebene zusammengearbeitet, nichts weiter, so die Bundespräsidentin.
Die politische Aufarbeitung der Affäre Hildebrand, wir kommen gleich darauf zurück, in und nach den Nachrichten mit Miriam Knecht.
Der zurückgetretene Nationalratspräsident Philipp Hildebrand erhält keine Abgangsentschädigung. Das gab die Schweizerische Nationalbank bekannt. Entsprechend den arbeitsrechtlichen Verpflichtungen werde ihm aber für weitere 12 Monate der Lohn bezahlt. Das Bundesamt für Migration handelte rechtswidrig, als es die Schweizer Botschaften in Syrien und Ägypten anwies, bis zu 10.000 Asylgesuche irakischer Staatsangehöriger nicht zu behandeln. Zu diesem Schluss kommt ein Untersuchungsbericht zuhanden des Bundesrats. Strafrechtlich relevante Handlungen lägen jedoch nicht vor, teilt das Justiz- und Polizeidepartement mit. Personelle Konsequenzen für die damals Verantwortlichen würden nicht gefordert. Die Sonderregelung des Bundesamts für Migration fiel in die Amtszeit des früheren Justizministers Christoph Blocher. Die rund 3.000 noch offenen Asylgesuche müssen nun bis Ende 2013 behandelt werden. Der Bundesrat hat den neuen Staatssekretär im eidgenössischen Außendepartement EDA ernannt. Yves Rossier tritt am 1. Mai die Nachfolge von Peter Maurer an, der als Präsident zum Internationalen Komitee vom Roten Kreuz wechselt. Der Freiburger Rossier ist gegenwärtig Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen. Weiter ernannte der Bundesrat Benno Bettig zum neuen Generalsekretär des EDA. Bettig war bisher in derselben Position im eidgenössischen Innendepartement tätig. Die Krankenkasse KPT hat vorübergehend keinen Verwaltungsrat mehr. Drei weitere Verwaltungsräte sind heute zurückgetreten. Dies, nachdem die Aufsichtsbehörde FINMA den Rücktritt des gesamten Verwaltungsrats gefordert hatte. Zwei Verwaltungsräte waren bereits früher zurückgetreten. Diese wurden außerdem mit einem Berufsverbot belegt, welches sie beim Bundesverwaltungsgericht anfechten wollen. Die FINMA wirft den Verwaltungsräten einen unsauberen Aktienkauf vor. Dies im Zusammenhang mit der gescheiterten Fusion von KPT mit der Konkurrentin Sanitas. In der syrischen Stadt Homs ist ein französischer Reporter getötet worden, als in der Nähe einer Gruppe von Journalisten eine Granate einschlug. Das berichtet ein Fotograf der Agentur AFP. Es ist das erste Mal seit dem Beginn des Aufstands in Syrien, dass ein ausländischer Journalist getötet wurde. Ein Beobachter der Arabischen Liga hat Syrien inzwischen aus Protest verlassen. Der Beobachter aus Algerien bezeichnete die Mission der Arabischen Liga als eine Farce. Die EU-Kommission fordert Ungarn auf, mehr zu sparen. Ansonsten könnten Milliarden von Fördergeldern der Europäischen Union für das Land gestrichen werden, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel. Laut Rehn hat sich Ungarn nicht an die Sparvorgaben der EU gehalten. Die Defizitgrenze von 3% des Bruttoinlandprodukts sei nur dank einmaliger Einnahmen erreicht worden. Das Loch im spanischen Staatshaushalt ist deutlich höher als bisher bekannt. Ministerpräsident Rajoy kündigte an, die Neuverschuldung im vergangenen Jahr liege bei 8% der Wirtschaftsleistung. Spanien hatte sich gegenüber der EU auf ein Defizit von 6% verpflichtet. Das spanische Parlament hat inzwischen ein neues Sparpaket verabschiedet, das den Staatshaushalt um 15 Milliarden Euro entlasten soll. Davon sollen 9 Milliarden durch Einsparungen aufgebracht werden, der Rest durch Steuererhöhungen. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel lobt die Reform- und Sparbemühungen Italiens. Die neue Regierung habe außerordentlich wichtige und bemerkenswerte Maßnahmen eingeleitet, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Monti in Berlin. Italien hat Staatsschulden in Höhe von 1.900 Milliarden Euro. Im bayerischen Dachau hat ein Mann während einer Gerichtsverhandlung einen Staatsanwalt erschossen. Der Mann habe zuvor auch Schüsse auf einen Richter abgegeben, teilte das Justizministerium in München mit. Er habe überwältigt werden können. In der Verhandlung soll es um Unterhaltsansprüche gegangen sein. Die Schweizer Skicrossfahrerin Sanna Lüdi hat im französischen Alpe d'Huez ihr erstes Weltcuprennen gewonnen. Lüdi übernahm damit die Führung im Gesamtklassement. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.008 Punkten, das ist ein Minus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.421 Punkten, das ist ein Minus von 0,3%. Der Euro wird zu 1.2118 Franken gehandelt und der Dollar zu 95,56 Rappen. Das Wetter morgen. Im Mittelland lockert sich der Nebel vielerorts auf und dann ist es wie in den übrigen Gebieten sonnig. Die Temperatur beträgt im Norden um 5, im Süden um 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.09 Uhr. In der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf. Vorsicht, auf der Höhe Vernier befindet sich ein Tier auf der Fahrbahn. Weiter in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern, Stau wegen eines vorangegangenen Unfalls zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern. Die Unfallstelle wurde zwischenzeitlich geräumt. Weitere Staus oder Behinderungen in der Zentralschweiz auf der A4A zwischen Zug und der Verzweigung Blegi und in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Schwarzwaldtunnel und der Verzweigung Gellerz.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und so geht's hier weiter.
Im Zweifel für Philipp Hildebrand, weshalb die Bundespräsidentin den Notenbankchef lange, vielleicht allzu lange, stützte. Falsche Schubladisierung. Die Behörden ließen tausende irakischer Asylgesuche liegen. Das war illegal. Unter fremder Führung. Die Krankenkasse KPT wird ab sofort zwangsverwaltet. Dann gefährlicher Job. Im Iran ist erneut ein Atomphysiker ermordet worden. Auf Siegeskurs. Der Republikaner Mitt Romney punktet bei den amerikanischen Vorwahlen.
He's not coming from a government's perspective, he's coming from an individual business perspective and trying to solve problems the way we do in the business world.
Er kommt nicht aus dem Regierungsapparat, sondern aus der Wirtschaft und er packt die Probleme auch so an, lobt ein Anhänger. Und schließlich ein Leben wie im Film. Der Geologenpapst Augusto Ganser wurde 101 Jahre alt. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Und wieder gibt es Neuigkeiten bei der Aufarbeitung der Causa Hildebrand. Heute von Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie hatte im Namen des Bundesrats den Nationalbankpräsidenten bis zuletzt gestützt. Und dies, obwohl sie bereits am Freitagabend das belastende E-Mail für die Dollarkäufe kannte. Sie habe Philipp Hildebrand nicht vorverurteilen wollen, sagte die Bundespräsidentin heute vor den Medien. Oliver Washington im Bundeshaus, ist diese Erklärung plausibel?
Ja, diese Erklärung ist plausibel, denn als sie davon erfahren hat und bis zum Beginn der Arena von letzter Woche, als eben Philipp Hildebrand noch den Rücken gestärkt hat, hatte sie nur eine Stunde Zeit, eine Stunde, um diese Informationen zu analysieren und diese dann mit dem Bundesrat zu besprechen. Das ist einfach zu wenig Zeit und deshalb klingt das plausibel. Und trotzdem hat die Bundespräsidentin heute nicht überzeugt, denn obwohl sie bereits seit letztem Freitag von diesem belastenden Mail gegen Philipp Hildebrand weiß, ist eben der Bundesrat auch heute noch nicht zu einer politischen Würdigung fähig, zu einem Urteil über Philipp Hildebrands Agieren. Das wirkt irgendwie zögerlich und da stellt sich eben die Frage, ob der Bundesrat in der ganzen Causa Hildebrand die Führungsverantwortung nicht zu wenig wahrnimmt. Denn bei einer solch wichtigen Frage hat der Bundesrat einfach eine Führungsverantwortung, auch wenn er formal die Aufsicht über die Nationalbank und auch über den Bankrat natürlich nicht hat.
Eben Stichwort Führung, da gibt es ja auch Probleme bei Hans-Uli Rattenbass als Bankratspräsident. Er hat offenbar bereits noch früher, also schon am Donnerstag, gewusst von diesem belastenden E-Mail und hat es nicht weitergegeben. Was heißt das nun für ihn?
Also wenn das tatsächlich stimmt, dann muss man meines Erachtens dicke Fragezeichen hinter die Tätigkeit von Hans-Uli Rattenbass in seiner Funktion als Leiter der Aufsichtsbehörde über die Nationalbank setzen. Konkret ist meines Erachtens in Zweifel zu ziehen, ob eben der Chef des Bankrates, also Herr Rattenbass, eine distanzierte Blickweise auf die Geschäfte hatte, welche Philipp Hildebrand als Privatmann tätigte. Nun, Herr Rattenbass selber war heute Nachmittag nicht erreichbar. Er wird die Frage aber beantworten müssen, ob er eben bereits seit Donnerstag von diesem Mail wusste und die Bundespräsidentin erst dann 24 Stunden später darüber informierte. Nicht wahr, er steht ja bereits heute massiv unter Druck und seine Antwort aber dürfte entscheidend sein, dann ob auch er den Sessel vorzeitig wird räumen müssen oder wenn es sich noch ein wenig wird halten können, ob er diesen Frühling dann bei einer möglichen Wiederwahl auch nur den Hauch einer Chance hat.
Diese ganze Angelegenheit wird ja nun von der Geschäftsprüfungskommission der Eidgenössischen Räte durchleuchtet. Da sind Untersuchungen angekündigt. Was genau wollen denn die Räte untersuchen?
Die Geschäftsprüfungskommissionen werden mit Sicherheit das Agieren des Bundesrates jetzt untersuchen. Sie dürften auch abklären, ob der Bundesrat in der Vergangenheit seine Verantwortung gegenüber dem Bankrat wahrgenommen hat. Aber was die Geschäftsprüfungskommissionen eben nicht können, sie können die Arbeit der Nationalbank und auch die Arbeit des Bankrates nicht untersuchen. Und auch wenn nun einzelne Parlamentarier gross angelegte Untersuchungen ankündigen, das Parlament kann nicht untersuchen, ob der Bankrat beispielsweise seine Aufsicht über die Nationalbank wahrgenommen hat oder nicht. Hier sind sich zwei von mir heute konsultierte Experten, Staatsrechtler sind das einig. Die Nationalbank ist eben unabhängig und diese Unabhängigkeit bedeutet eben auch, dass der Politik die Hände gebunden sind, auch bei Untersuchungen über die Nationalbank. Und hier stellt sich natürlich die Frage, ob das so richtig ist oder nicht.
Bleibt die Frage, das normale Geschäft muss ja weitergehen. Wie läuft es denn nun mit der Wahl eines neuen Präsidenten der Nationalbank?
Hier wissen wir seit heute einfach, dass zuerst ein neues Mitglied des Direktoriums bestimmt wird und dass der Bundesrat erst dann den Nachfolger von Philipp Hildebrand, also den neuen Präsidenten, wählt.
Ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte, Oliver Washington. Wegen des großen Ansturms irakischer Flüchtlinge im Jahre 2006 hat das Bundesamt für Migration Tausende von Asylgesuchen auf den Schweizer Botschaften in Syrien und Ägypten einfach liegen lassen. Damit hat das Bundesamt für Migration gegen das Schweizer Asylrecht verstoßen. Das hat die Untersuchung von Altbundesrichter Michel Ferro ergeben. Personelle Konsequenzen für die damals verantwortlichen Bundesräte und Beamten hat der Bericht keine. Das Bundesamt für Migration muss jedoch alle Asylanträge, die damals gestellt wurden, noch abarbeiten, also nachsitzen. Inlandredaktor Christian von Burg.
Etwa 4 Millionen Iraker waren nach dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein auf der Flucht. Die Botschaften westlicher Länder wurden überrannt. In Absprache mit dem damaligen Justizminister Christoph Blocher entschied das Bundesamt für Migration im Jahr 2006, die zahlreichen Asylgesuche in Syrien und Ägypten nicht zu behandeln. Damit verstieß das Amt gegen das Asylrecht, sagt Altbundesrichter Michel Ferro.
Nach der einschlägigen Gesetzgebung müssen diese Briefe oder diese Eingaben, die in Damaskus und in Kairo eingereicht wurden, als Asylgesuche qualifiziert werden.
Ferro zeigt zwar Verständnis für die damalige Situation.
Es war damals in Damaskus, so glaube ich, schon eine ganz spezielle Notsituation. Und ich gehe davon aus, aber das ist sehr umstritten, dass der Bundesrat befugt gewesen wäre, für eine gewisse Zeit die Entgegennahme von Asylgesuchen auszusetzen.
Aber die Kompetenz für eine solche Nichtbehandlung von Asylgesuchen läge beim Bundesrat, nicht beim Bundesamt für Migration. Und der Bundesrat müsste darüber dann auch öffentlich berichten. Die politische Verantwortung für den Verstoß gegen das Asylrecht fällt also auf Altbundesrat Christoph Blocher zurück. Kurt Fluri, FDP-Nationalrat und Mitglied der Staatspolitischen Kommission, sagt dazu:
Bundesrat Blocher ist Jurist. Er war Vorsteher des EJPD. Und aus meiner Sicht hätte er in dieser Funktion dafür sorgen müssen, dass die Bundesverfassung umgesetzt wird und dass diese Asylgesuche eben doch materiell behandelt werden.
Auch für SVP-Asylspezialist Heinz Brandt ist nach der Lektüre des Untersuchungsberichtes klar,
dass es sich eben bei den Botschaftsgesuchen um normale Gesuche handelt, welche in den Geschäftskontrollen aufgeführt werden müssen und dementsprechend auch behandelt und abgearbeitet werden müssen und nicht Gesuche zweiter Klasse sind.
Altbundesrichter Ferro geht nicht auf die politische Verantwortung von Christoph Blocher ein. Das sei nicht Teil seiner Untersuchung gewesen. Aber dass die 7.000 bis 10.000 Gesuche nach Blochers Amtszeit bis 2010 liegen blieben, das sei klar ein Rechtsverstoß des Bundesamtes für Migration gewesen. Und auch, dass die Nachfolgerin von Justizminister Christoph Blocher, Evelyn Wittmer-Schlumpf, gar nicht informiert worden sei über die liegen gebliebenen Gesuche, auch das sei ein Fehler. Evelyn Wittmer-Schlumpf wollte Christoph Blocher heute keinen Vorwurf mehr machen.
Das ergibt sich einfach bei einer Neuzuteilung von Departementen bzw. neuen Vorstehenden in Departementen. Ich denke, das sollte man nicht auf bestimmte Personen beziehen, sondern das haben sie überall, wo sie diese Wechsel haben.
Für Altbundesrichter Ferro ist klar, dass Eduard Gneser, der damalige Direktor des Bundesamtes, die neue Departementschefin hätte informieren müssen. Ferro sieht in all dem aber keine fehlbaren Handlungen, die strafrechtlich relevant wären. Und eine disziplinarische Untersuchung gegen Eduard Gneser mache keinen Sinn mehr, weil die Sache unterdessen verjährt sei, sagt Ferro.
Ich komme in meinem Bericht zur Auffassung, dass man von Disziplinarmaßnahmen absehen sollte und ich gebe in diesem Sinn eine Empfehlung ab.
Sinnvoll findet Ferro jedoch, dass es nach der Revision des Asylgesetzes künftig unmöglich sein soll, im Ausland Asylgesuche auf Schweizer Botschaften zu stellen. Andere westeuropäische Länder bieten diese Möglichkeit auch nicht mehr an.
Das war ein Bericht von Christian von Burg. Die gescheiterte Fusion der Krankenkassen KPT und Sanitas hat ein Nachspiel. Die Aufsichtsbehörde FINMA verhängt harte Sanktionen gegen den damaligen Verwaltungsrat der KPT. 2010 wollte die KPT-Führung mit der Sanitas fusionieren. Mit Hilfe eines umstrittenen Aktienrückkaufsprogramms wollte der Verwaltungsrat und das Management von der Fusion auch finanziell profitieren. Der inzwischen zurückgetretene Präsident des Verwaltungsrats und sein Stellvertreter erhalten ein Berufsverbot. Die übrigen Mitglieder des Gremiums müssen zurücktreten.
Geplant waren eine Großfusion, mehr finanzielle Sicherheiten, große Kosteneinsparungen, bessere Versicherungsleistungen mit dem Zusammenschluss der KPT und der Sanitas im Jahre 2010. Aus all den Versprechungen wurde nichts, weil sich die damaligen Chefs der KPT mit der Fusion eine goldene Nase verdienen wollten. Mit einem Aktienrückkaufprogramm, beschlossen vom damaligen Verwaltungsrat. Einem ausgewählten Kreis von Angestellten wurden Aktien im Wert von 40 Franken verteilt. Nach der Fusion mit der Sanitas sollte die KPT dieselben Wertpapiere zu einem viel höheren Preis von 600 Franken wieder zurückkaufen. Millionen wären so geflossen. Wäre nicht alles aufgeflogen und dann doch noch gestoppt worden. Das Millionenbonusprogramm und schließlich auch der Zusammenschluss mit der Sanitas. Die Aufsichtsbehörde FINMA leitete eine Untersuchung ein. 18 Monate später kommt sie zu einem eindeutigen Schluss. Zu schweren Verletzungen der Sorgfalts- und Treuepflicht im Verwaltungsrat sei es gekommen. Und noch mehr, allen Verwaltungsräten wurden nicht nur gute Löhne und stattliche Boni ausbezahlt, sondern noch weitere Honorare überwiesen, Zahlungen, denen gemäß FINMA keine zusätzlichen Leistungen gegenüberstanden. Unzulässig waren auch Rückstellungen in der Rechnung der KPT, um das geplante Aktienrückkaufprogramm zu finanzieren. Darum die ungewöhnlich harten Sanktionen der FINMA. 4 Jahre Berufsverbot für Walter Bosch und Bernhard Liechti, ehemals Präsident und Vizepräsident des Verwaltungsrates der KPT. Beide sind vor kurzem von ihren Ämtern zurückgetreten. Ungeheuerlich unakzeptabel findet Walter Bosch das Urteil der FINMA.
Dass Fehler vorgekommen sind, räume ich gerne ein, aber die stehen in überhaupt keinem Verhältnis zu den Sanktionen. Also es ist da mit Kanonen auf Spatzen geschossen worden und das ist das, was ich als ungeheuerlich empfinde, dass man solche auch selten angewendeten Sanktionen auf mich anwendet.
Walter Bosch will das Urteil anfechten beim Bundesverwaltungsgericht. Sanktioniert hat die FINMA auch die anderen 3 damaligen Verwaltungsräte. Sie müssen per sofort zurücktreten. Die FINMA hat einen Statthalter eingesetzt, der rasch einen neuen Verwaltungsrat zusammenstellen muss. Immerhin, das tägliche Geschäft der Krankenversicherung KPT scheint nicht tangiert, sagt Reto Egloff, Mediensprecher der KPT.
Die KPT ist und war zu jeder Zeit genügend kapitalisiert und solvent und kam ihren Verpflichtungen auch stets nach. Das ist auch weiterhin garantiert.
Zum gleichen Schluss kommt auch die FINMA. Die KPT steht also vor einem Neuanfang.
Charles Liebherr war das, der berichtet hat. Mitt Romney, so heißt der Sieger von Iowa, so heißt der Gewinner der US-Vorwahlen von New Hampshire und laut Umfragen führt Romney auch in South Carolina und in Florida den nächsten Stationen auf dem Weg zur Nomination des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Noch ist Mitt Romney nicht am Ziel, doch es gelingt ihm besser als jedem anderen Bewerber, die Wählerinnen und Wähler hinter sich zu scharen. Warum? Bert Soltermann wollte das herausfinden an einer Wahlveranstaltung in New Hampshire.
Es ist Abend und die Kantine der edlen Privatschule im Städtchen Tilton, New Hampshire, ist bis auf den letzten Platz besetzt. Wahlkampfveranstaltung. Es gibt Spaghetti, gesponsert von Mitt Romney. Pensionärin Mary McMillan aus Gilmanton und ihr Mann Don wären auch ohne Teigwaren auf dem Teller für Romney. Sie haben sich bereits entschieden.
Definitely Romney. Definitely. And my husband Don. He also likes him. And we've watched him from way back.
Die beiden hätten Romney schon lange auf dem Radar. Vor allem dank McMillans Schwester, die im Nachbarstaat Massachusetts lebt und über Ex-Governor Romney nur Gutes zu berichten weiß. Zum Beispiel, dass er die Finanzen im Griff gehabt habe.
She said, well, he left us with the, what is it, a big, well, a lot of money, whatever. And the next governor came in and spent it all.
Selbst für Romneys umstrittenes Gesundheitsgesetz findet McMillan ein paar nette Worte. Ganz anders tönt es, wenn sie über Präsident Obama zu sprechen kommt. Dann beginnt die zierliche Dame vor Ärger zu zittern.
I don't like him at all.
Sie möge ihn überhaupt nicht. Er habe gelogen, Versprechen gemacht, die er nicht gehalten habe. Er habe erzählt, was die Leute hören wollten.
He told us what he wanted us to hear.
Dann kommt Mitt Romney. Groß, schlank, das schwarze Haar perfekt frisiert und wie immer etwas unnahbar. Er erzählt Macmillan und den rund 200 übrigen Gästen am Spaghetti-Dinner, was diese hören wollen. Obama habe die USA in eine veritable Krise gestürzt.
He is on track to put in place by the end of his first term and his only term.
Obama habe bis zum Ende seiner ersten Amtszeit, der einzigen Amtszeit, fügt er an, mehr Schulden angehäuft als alle Präsidenten vor ihm zusammen. Obama habe mit seiner Politik die Krise verschärft. Es brauche weniger Regulierungen, mehr Freiheit, der Staat müsse schrumpfen. Romney erwähnt die republikanischen Konkurrenten mit keiner Silbe, als gäbe es sie gar nicht mehr, als wäre er bereits in der Endphase des Wahlkampfes, Romney gegen Obama also. Obama, sagt Romney und blickt ins Publikum, zerstöre den amerikanischen Traum. Er wolle die USA in einen europäischen Wohlfahrtsstaat umbauen, wo der Staat von den einen nimmt, um den anderen zu geben. Europa kopieren sei falsch, denn Europa funktioniere ja nicht mal in Europa. Mit solchen gut einstudierten Aussagen kommt Romney bei vielen Gästen in der Schulkantine an. Sie hören gespannt zu, die Spaghetti auf den Tellern werden kalt. Tom Wimmen aus Meredith, Manager in der Textilbranche. Er hat nicht die Staatsbrille auf, sondern er kommt aus der Privatwirtschaft. Er löst Probleme wie ein Geschäftsmann. Linda Stone aus Northfield, Hausfrau. Ich schätze seinen Fokus auf die Wirtschaft, die Lösungen und seine Vorschläge, wie die Wirtschaft aussehen soll. Thomas Garrett aus Guildford, Lehrer. Seine politischen Linien decken sich praktisch mit meinen. Romney ist der Kandidat, der im Herbst Präsident Obama am ehesten schlagen kann. Obama schlagen, das traut man Romney am ehesten zu. Das ist vermutlich seine wichtigste Trumpfkarte. Mehr als die Hälfte aller Republikaner, nicht nur die in der Kantine, würden laut Umfragen zwar lieber jemand anderem als Romney die Stimme geben, aber dann hätte Obama im Herbst ein zu leichtes Spiel, glauben sie. Da ist manch einer bereit, auch eine Kröte zu schlucken. James Smith aus Belmont, der seinen Cowboyhut auch beim Essen aufbehält, hat sich gerade ein paar Spaghetti in den Mund geschoben.
Excuse me.
Er würgt sie runter und sagt, er wolle nicht aufs Mikrofon spucken.
I don't want to spit on your mic.
Er habe sich nach der Rede bis zu Romney durchgekämpft und ihm die für ihn wichtigste aller Fragen gestellt.
I asked him specifically, I said, I'm a veteran.
Als Kriegsveteran wollte ich von ihm wissen, ob er auch bei den staatlichen Leistungen für die Veteranen den Rotstift ansetze. Romney habe gesagt, nein, euch rühre ich nicht an. Und das ist alles, was ich hören wollte.
No, no, I'm not going to touch you guys. And I said, that's what I want to hear.
Jetzt, da James Smith weiß, dass unter einem Präsidenten Romney am richtigen Ort im Staat gespart würde, kann auch er ihm seine Stimme geben.
Es ist 18 Uhr und 28 Minuten, Sie hören Echo der Zeit und es geht weiter mit einer guten Nachricht für Ruandas Präsident Kagame und dem Tod von Baba Himalaya. Zuerst aber zum Iran. Atomforscher in Iran leben gefährlich. Sie werden immer wieder zur Zielscheibe von Attentaten. Denn das umstrittene iranische Atomprogramm hat viele Feinde, gerade auch in der westlichen Welt. Jetzt ist bei einem Bombenanschlag erneut ein Atomwissenschaftler gestorben. Thomas Bormann von der ARD.
Das iranische Fernsehen zeigt ausführlich Bilder vom Tatort. Ein Autowrack steht auf einem belebten Platz im Nordosten Teherans. Auf dem Straßenpflaster sind Blutflecken zu erkennen, überall liegen Scherben und Metallteile. Polizisten verdecken das Autowrack mit einer blauen Plastikplane. Drumherum stehen hunderte Passanten. Augenzeugen berichten, zwei Männer auf einem Motorrad hätten während der Fahrt die Bombe am Auto des Wissenschaftlers befestigt, vermutlich mit einem Magneten. Kurz danach sei die Bombe explodiert. Der 32-jährige Atomwissenschaftler Mustafa Ahmadi Rashan war sofort tot, zwei weitere Personen wurden den Berichten zufolge verletzt. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars hatte der Getötete an einer technischen Universität in Teheran gearbeitet und zudem eine Abteilung in der Atomanlage in der zentraliranischen Stadt Natanz geleitet. In dieser Anlage wird Uran angereichert, damit es als Brennstoff in Atomreaktoren verwendet werden kann. Angereichertes Uran kann jedoch auch zum Bau von Atomwaffen dienen. Die iranischen Behörden verdächtigen den israelischen Geheimdienst Mossad und auch die USA, hinter den Anschlägen zu stecken. Bislang gibt es dazu jedoch keine Beweise. Die israelische Regierung äußert sich nicht zu den Vorwürfen.
Die iranische Führung macht also Israel und oder die USA für den Anschlag verantwortlich. Ist das quasi der automatische politische Reflex oder steckt mehr dahinter? Das habe ich unseren Sicherheitsexperten Fredrik Steiger gefragt.
Ich denke, diesmal steckt mehr dahinter. Man muss dem iranischen Regime nicht alles glauben, was es behauptet, aber die aktuellen Anschuldigungen scheinen zumindest plausibel. Seit Jahren und in jüngster Zeit sogar intensiviert, hat es zahlreiche Anschläge auf Atomwissenschaftler, iranische Physiker, Chemiker gegeben, jüngst im November vorigen Jahres auf den Chef des iranischen Raketenprogramms. Es hat Entführungen gegeben, Abwerbeversuche, es hat Sabotageakte gegeben, man denke an den Computerwurm Stuxnet beispielsweise. Und das alles kann nicht wirklich Zufall sein, das hat System, das sehen viele Beobachter so. Und die einzigen, die Mittel dazu haben, diese Aktionen zu machen im Iran, das sind nun mal die amerikanischen Geheimdienste und wahrscheinlich auch die Israelis.
Mit den sogenannten Sechs-Parteien-Gesprächen wollte man ja das iranische Atomprogramm stoppen. Ist das jetzt quasi einfach eine andere Form, um das zu erreichen?
Das dürfte zumindest die Hoffnung sein. Man hofft wohl auf der einen Seite Zeit zu gewinnen, das iranische Atomprogramm zu verzögern. Man hofft möglicherweise zugleich, das Regime zu destabilisieren und Angst zu verbreiten, sodass möglichst viele iranische Atomexperten zum Abspringen bewogen werden. Aber tatsächlich ist bisher die Wirkung einfach sehr, sehr bescheiden. Selbst der Computerwurm Stuxnet hat wahrscheinlich nur zu einer Verzögerung von einigen Monaten, maximal ein Jahr geführt. Und der politische Wille Teherans, weiterzufahren mit dem Atomprogramm, ist wohl eher noch gestärkt worden. Und dieses Programm ist mittlerweile auch sehr breit abgestützt. Das hängt nicht davon ab, ob nun ein oder zwei Atomwissenschaftler ausgeschaltet werden. Man sieht es gerade, vor wenigen Tagen hat der Iran ja angekündigt, eine neue Urananreicherungsanlage, die das Uran sogar noch höher anreichert als bisher, in Betrieb zu nehmen.
Wo steht man denn jetzt mit diesen Verhandlungen über das Atomprogramm? Wird es jetzt einfach so weitergehen, dass es da quasi Gewalt gibt im Hintergrund, aber vordergründig das Programm einfach weiterläuft?
Im Moment sieht es so aus, denn die diplomatischen Kontakte, Gespräche, die finden ja im Moment überhaupt nicht statt. Im vorigen Jahr hat man eine Wiederbelebung versucht, das war ein totaler Flop. Stattdessen findet de facto um dieses Atomprogramm zwar kein heißer militärischer Krieg, aber eine Art kalter Krieg, ein niederschwelliger Krieg statt. Und der wird mit den Mitteln von Geheimdienstoperationen, von Sabotageakten geführt, und zwar von beiden Seiten. Man denkt auch daran, jüngst auf den Sturm auf die britische Botschaft in Teheran beispielsweise, auf das angebliche Attentat auf den saudischen Botschafter in Washington, auf die Bewaffnung der Hisbollah oder von Kreisen im Irak oder im Jemen. Also dieser niederschwellige Krieg ist fast eine Art Ersatz für einen Krieg mit militärischen Mitteln.
Den niemand will.
Genau, den sich im Grunde genommen niemand leisten kann. Für die USA wäre ein echter militärischer Krieg gerade in einem Wahljahr ein sehr, sehr großes Risiko, Ausgang ungewiss. Für Israel wäre es auch ein Risiko, nämlich sich zu blamieren. Man bombt und kann dieses Programm doch nicht stoppen, weil es halt eben auf viele, zum Teil unterirdische Standorte verteilt ist. Und für das iranische Regime ist zwar die Spannung zum Westen eher ein stabilisierendes Element, man kann auf einen äußeren Feind verweisen, aber ein echter Krieg wäre wohl für das Regime in Teheran destabilisierend und berge auch das Risiko, dass das Regime vielleicht weggefegt würde.
Das waren Auskünfte von Fredrik Steiger. Die tödliche Rakete traf den ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana im April 1994. Das war der Auslöser für einen entsetzlichen Genozid. Innerhalb weniger Wochen wurden mindestens 800.000 Menschen niedergemetzelt oder bei lebendigem Leib verbrannt. Die meisten davon waren Tutsis. Habyarimana war ein Hutu und die Tutsis wurden für dessen Tod verantwortlich gemacht. Nun, 17 Jahre später, kommt eine französische Untersuchung zum Schluss, dass das Flugzeug des damaligen Präsidenten von seinen eigenen Leuten abgeschossen wurde. Jacques Kabale, der ruandische Botschafter in Frankreich, ist außerordentlich erleichtert.
Ce rapport vient mettre un terme définitif à 17 ans de manipulation, 17 ans d'humiliation, de mensonge, de distorsion de la vérité.
Dieser Bericht setzt 17 Jahren Manipulation, 17 Jahren voller Demütigungen und Lügen ein Ende. Ich habe den Afrika-Experten Rudi Kühn gefragt, ob nun die jüngste Geschichte Ruandas umgeschrieben werden müsse.
Nein, sie muss nicht umgeschrieben werden, wenn man sie in Ruanda selber liest. Dort wurde ja gerade diese Version verbreitet, eben dass Paul Kagame, der jetzige Präsident, und seine Leute unschuldig sind daran am Abschuss dieses Flugzeuges. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Da war eben die andere Version, dass Kagame und seine Leute verantwortlich seien am Abschuss dieses Flugzeuges und somit den Völkermord ausgelöst hätten. Und diese Version ist auch sonst noch weit verbreitet. Vergessen wir nicht, die Witwe Habyarimanas lebt in Frankreich. Es gibt immer noch sehr viele Anhänger des Hutu-Regimes und auch solche Leute, die noch immer das Kigali-Regime stürzen wollen. Soldaten befinden sich noch immer in Ostkongo und wollen militärisch gegen Ruanda vorgehen.
Die ruandische Regierung hat sehr positiv reagiert auf diesen jüngsten Bericht. Kann man denn wirklich sagen, dass der Tutsi Paul Kagame jetzt endgültig vom Verdacht entlastet ist, er habe den Völkermord absichtlich provoziert, um selbst an die Macht zu kommen?
Ich würde auch hier wieder zwei Antworten geben wollen. Juristisch, denke ich, wird die Sache erledigt sein. Ich denke, die Anklage gegen 7 Kagame-Anhänger wird fallen gelassen werden und damit eben ist diese Sache vom Tisch. Aber politisch, denke ich, wird Kagame weiter unter einem Schatten stehen, denn man wirft ihm ja auch vor und seinen Leuten damals nach dem Völkermord in den Flüchtlingslagern der Hutus in Ostkongo, damals Zaire, eben einen anderen Völkermord gegen die Hutus verübt zu haben. Und diesen Schatten bringt er so schnell nicht los.
Sie haben es vorher erwähnt, die Beziehungen zwischen Frankreich und Ruanda, sie sind sehr eng. Jetzt schließt der jüngste Bericht, eben dieser neue Bericht aus Paris, nicht aus, dass sogar französische Truppen beim damaligen Attentat die Hand im Spiel gehabt haben könnten. Halten Sie das für möglich?
Ich würde sagen, ganz unmöglich ist es nicht. Es waren nach diesem Bericht eben französische Truppen am Ort präsent, von dem aus das Flugzeug Habyarimanas abgeschossen wurde. Aber ich halte es doch für eine sehr gewagte Spekulation. Man muss aber doch sehen, Frankreich war diesem Habyarimana-Regime sehr, sehr nahe und dieses Regime hat den Völkermord minutiös vorbereitet. Frankreich hat ihn bis zuletzt unterstützt. Es gibt auch diese andere Operation der französischen Armee, Turquoise hieß sie. Sie diente dazu, die Hutus in die Flüchtlingslager in Zaire gelangen zu lassen, aber damit eben auch gelangten Völkermordmilizen dahin. Und das ist ein weiterer schwerer Vorwurf, der von Kigali aus nach Frankreich gerichtet wird. Also die französische Unschuld am Völkermord ist nicht völlig von der Hand, auch wenn ein parlamentarischer Untersuchungsbericht in Frankreich eben genau diese Unschuld der französischen Regierung von damals bestätigt hat.
Es ist ja nicht die erste Untersuchung, die stattgefunden hat. Es gab ja schon frühere. Was macht Sie denn so sicher, dass diese nun die korrekte ist?
Da habe ich selber keine Möglichkeit, das zu beurteilen. Es schwingt etwas mit, politisch. Präsident Sarkozy will die Beziehungen zum heutigen Ruanda verbessern, das ist ganz klar. Er will seine Position in diesem Teil Afrikas wieder aufbauen. Er hat sie verloren. In Ruanda spricht man heute Englisch statt Französisch. Insofern kann man denken, dass vielleicht etwas Politisches dabei ist. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass es 2 Untersuchungsrichter waren, eine Frau und ein Mann, die diese neue Untersuchung mit der Unterstützung des Kigali-Regimes durchgeführt haben. Sie haben sehr minutiös gearbeitet. Ich bin kein Militärexperte, aber Ihre Analyse über die ganze Ballistik dieses Abschusses ist doch sehr überzeugend.
Stichwort Wiederannäherung, die findet ja nur ziemlich zögerlich statt. Werden denn die neuen Erkenntnisse daran etwas ändern?
Da bin ich ganz sicher. Und wenn man eben sogar noch diese politische Implikation in Betracht zieht, Sarkozy, kommt das sehr gelegen jetzt, dass Kagame reingewaschen wird von dieser Anklage und seine Leute. Sarkozy ist der Mann, der die Annäherung sucht. Er war 2010 in Kigali und hat dort selber von schweren eigenen Einschätzungsfehlern gesprochen, von einer gewissen Blindheit gegenüber dem Völkermordcharakter des damaligen Regimes. Das sind ungeheure Worte. Er hat sich nicht entschuldigt, aber das sind ungeheure Worte. Und ich denke, mit dem Besuch von Präsident Kagame im Élysée vom vergangenen September und diesem Bericht zusammen kann man von einer neuen Seite in der diplomatischen Geschichte zwischen Frankreich und Ruanda sprechen.
Der Afrikakenner Rudi Küng. Augusto Ganser, der Vater des Himalaya, hat diese Woche seinen letzten Gipfel bestiegen. Er verstarb im Alter von 101 Jahr. So steht es heute in einer Todesanzeige in der NZZ. Es sind wenige karge Worte für einen Mann, dessen Leben ein einziges Abenteuer war. Der als Geologe Ölvorkommen in Kolumbien, auf Trinidad und in Persien entdeckte, der 1936 als Mönch verkleidet das verbotene Tibet erkundigte. Für seine Verdienste wurde Augusto Ganser mehrfach ausgezeichnet, aber die wichtigste Anerkennung erhielt er von der Universität im pakistanischen Peshawar. Er wurde zum Baba Himalaya ernannt, zum Vater des Himalaya. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Es war vor einem Jahr. Der Hauptdurchschlag im Gotthard-Basistunnel stand bevor und ich war unterwegs zu jenem prominenten Geologen, der 1996 noch den Tunnel als große Illusion bezeichnet hatte. Das Haus von Augusto Ganser in Massagno lag in einem verwunschenen Garten. Es barg eine Sammlung von Objekten und Kunst aus der ganzen Welt. Der braungebrannte, 100 Jahre alte Ganser trug eine Mütze, so wie sie viele tragen im Himalaya. Ich stellte meine Nähat-Fragen. Er saß in seinem tiefen, weichen Sessel und erzählte von Tibet. Er sei einer der Ersten gewesen, die Tibet bereist hätten, sagte er mir, genauso wie in dieser Aufnahme des Radios der italienischsprachigen Schweiz.
Ho fatto il primo giro della famosa montagna Kailas, nel 36.
Er habe 1936 den heiligen Berg Kailash umrundet. Als Pilger verkleidet sei er gewesen in dem verbotenen Land Tibet und habe eine fantastische Gastfreundschaft erlebt. Um den Hals trug Ganser einen Kompass, unter der Kutte trug er den Geologenhammer, das Skizzenbuch, die Leica-Kamera. Und so entdeckte er die geologische Plattengrenze zwischen Asien und Indien. Im Jahr 1980 wurde Ganser als Ehrengast der chinesischen Regierung nach Tibet eingeladen.
Non si può far solo la scienza senza avere anche la conoscenza della gente.
Wissenschaft ohne Kenntnis der Menschen sei unmöglich, sagte Ganser. Immer habe er versucht, Kontakt mit Einheimischen aufzunehmen, vorsichtigen Kontakt. Einheimische Frauen hätten gesungen und die Hände der ausländischen Gäste berührt, in der Hoffnung, dass der Besuch ein Zeichen von Befreiung und Öffnung sei.
Però, grande delusione che non è avvenuto niente.
Die Enttäuschung aber sei groß gewesen. Nichts habe sich geändert. Die Wissenschaftler hätten nichts tun können.
Specialmente adesso la cultura tibetana non esiste quasi più niente.
Die tibetanische Kultur gäbe es fast nicht mehr. Viele Tibeter seien geflüchtet. Der Dalai Lama lebe in Indien. Die Schweiz habe zwar die größte tibetanische Exilgemeinschaft aufgenommen, aber das Geschäft mit China sei der Schweiz wichtiger als die Menschenrechte. Ganser war ein weitgereister Mann. Bei einer Expedition vor Grönland wurde er auf einem Dreimaster wochenlang von Pakais eingeschlossen. Auf Trinidad fand er riesige Ölquellen. Mit dem Schah von Persien war er persönlich bekannt. Mit Jeep und Zelt hat er als Vermesser der Welt Afghanistan durchquert. 1958 wurde er an die ETH berufen. Und über all dem stand die 63 Jahre dauernde Ehe mit seiner Frau Dottie, mit der er 6 Kinder hatte. So saßen wir vor einem Jahr in seinem Salon auf dicken persischen Kissen. Es gab Tee, Ganser mit seinem mächtigen Bart trug eine Lammfelljacke und warme Hausschuhe. Er habe die NEAD-Ingenieure zur Aussprache eingeladen, unter seinen Olivenbaum, sagte Ganser. Die Öffentlichkeit und damit auch er seien ungenügend informiert gewesen damals. Ich verzichtete auf das Interview. Seine NEAD-Kritik erschien mir als unwichtige Anekdote. Ganser schenkte mir einen Text über den Olivenbaum in seinem Garten, über die zwei Hochzeiten, die darunter gefeiert wurden, über die Bücher, die er verfasst hatte unter dem Baum, zum Beispiel das über die Frau eines Geologen. In letzter Zeit, so Ganser, vor einem Jahr, sei es stiller geworden unter dem Olivenbaum. Dafür würden die Erinnerungen reicher, so sei es, das Leben. Vorgestern Montag ist Augusto Ganser gestorben.
Eine Begegnung erzählt von Alexander Grass. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.